So, meine Mama hat mir damals gesagt, so im Sterben, wenn du eine Sternschnuppe siehst an Land oder einen Mondfisch unter Wasser, dann denke ich an dich. Und deshalb ist für mich zum Beispiel fast unmöglich, ohne Tränen in der Maske einem Mondfisch zu begegnen. Ne? Und jedes Mal, wenn ich einen Mondfisch sehe, freue ich mich und zeige den natürlich und alle sind begeistert und reißen die Fäuste hoch neben mir, weil sie ihren ersten Mondfisch sehen und freuen sich wie mit Taucher. Und ich habe dann diesen Moment, wenn er dann wieder weggeschwommen ist, wo ich mich dann mal kurz eine halbe Minute nicht umdrehe, weil ich denke, ah, alles klar, wieder ein Gruß von dir.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. In dieser Folge spreche ich mit Klaas Bräutigam. Er ist an der spanischen Mittelmeerküste groß geworden, in dem kleinen Fischerdorf Cadaqués am Cap de Creus, nördlich von Barcelona, und ist dort in der Tauchbasis Ulla und Paul aufgewachsen. Dementsprechend geht es in dieser Folge ums Tauchen. Klaas erinnert sich natürlich gut daran, wie es war, als Kind auf dieser Tauchbasis zu leben, kann uns aber auch erklären, wie es ist, als Vater von eigenen Kindern diese Tauchbasis nun zu leiten. Es geht aber nicht nur um das Tauchen, sondern auch um einige Schicksalsschläge im engsten Familienkreis. Denn mit 16 Jahren hat Klaas seine Mutter an Krebs verloren. Und leider war das nicht die einzige Begegnung mit dieser Krankheit. Auch bei seinem Sohn Tim wurde mit nur 12 Jahren ein Hirntumor festgestellt. Klaas nimmt uns mit in diese Zeiten und berichtet, wie auch das Verarbeiten dieser Schicksalsschläge eng mit dem Meer verbunden war. Neben diesen sehr bewegenden Abschnitten geht es in dieser Folge aber um das eine, das Tauchen. Und für das Tauchen haben mich Klaas und seine Frau Jule vor dem Gespräch schon so begeistert, dass ich entschieden habe, im Jahr 2027 wird es das erste Community-Event für Taucher und Taucherinnen geben. Weitere Infos bekommt ihr natürlich im Laufe der Folge oder ihr findet sie auch jetzt schon in den Shownotes. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und einige bewegende Momente in dieser Tauchfolge mit Klaas Bräutigam.
Werbung.
Wenn ich mit den Helden der Meere spreche, bekomme ich oft große Lust, selbst loszuziehen und das Meer in all seinen Facetten zu erleben. Dieses Jahr habe ich mir genau diesen Traum erfüllt. Ich bin in eine abgelegene Region in Indonesien gereist, um dort spektakuläre Korallenriffe zu betauchen. Mir war schnell klar, für so eine Reise brauche ich eine Tauchversicherung. Auch meine Freunde haben mir diese dringend empfohlen, denn ein Tauchunfall kann nicht nur gefährlich, sondern auch ziemlich teuer werden. Bei meiner Recherche bin ich auf die Divecard von Aquamed gestoßen. Die Aquamed Divecard bietet mir einen optimalen Schutz auf meinen Tauchreisen und sogar noch darüber hinaus, denn sie beinhaltet zusätzlich eine Auslandsreisekrankenversicherung. Es ist also egal, ob ich im Tauch- oder zum Beispiel im Surfurlaub bin, mit der Divecard bin ich auf allen Reisen abgesichert. Besonders stark finde ich den medizinischen Service. Über die 24/7 Aquamed Notruf-Hotline erreiche ich weltweit jederzeit einen Arzt oder eine Ärztin in meiner eigenen Sprache. Und im Ernstfall kümmert sich das Aquamed-Team aus Bremen um alles. Vom Transport zur Druckkammer bis hin zum Rücktransport nach Hause. Besonders beruhigend finde ich, ich muss kein Geld vorstrecken. Aquamed übernimmt die Kosten direkt. Ich selbst habe als Gelegenheitstaucher die Divecard Basic für 60 Euro im Jahr, bei dem Preis-Leistungs-Verhältnis ein absoluter No-Brainer. Wenn du also deine nächste Auslandsreise planst, dann freu dich auf das Abenteuer und lass dir die Sorgen drumherum durch die Divecard und das Team von Aquamed nehmen. Mehr Infos findest du unter dem Linktree in den Shownotes. Also Mittelmeer ist ja was, wo ich erstmal so denke, so... Oh. Ja, ist halt tot.
Das Mittelmeer.
Ja.
Nein, das ist ein großer Trugschluss. Also das Mittelmeer ist voller Leben. Und für mich das mitschönste Meer, in dem ich bisher getaucht habe. Und das liegt natürlich auch vielleicht ein bisschen an dem Privileg, am Cap de Creus groß geworden zu sein, wo wirklich die Welt noch in Ordnung ist und wo wirklich sehr, sehr viel Fisch und sehr, sehr viel Artenvielfalt ihr Zuhause findet. Und wir haben... wunderbaren Biotop und wunderbare Natur. Und das Mittelmeer ist halt ein bisschen rauer vielleicht, ein bisschen dunkler und hat ein bisschen andere Feldstruktur, andere Topografie. Aber wenn man erstmal genauer hinschaut, dann kann man jeden Tauchgang unglaublich viel sehen. Und genauso hat es halt die Plätze, wo die Leute rauskommen und sagen, wow, ich hätte nie gedacht, dass man im Mittelmeer so viel Fisch sehen kann. Und das ist glaube ich, das, was du meinst, wo die Leute sagen, ja, irgendwie fehlt der Fisch.
Ja, also das ist meine ganz eigene Erfahrung. Also reicht schon, wenn ich dann so ein bisschen, also Cap de Creus kenne ich nicht, aber wenn da so oben bei Marseille die Ecke an der Côte d'Azur, da habe ich 1-2 Urlaube gemacht und wenn man da schnorcheln geht, also da bin ich mehr oder weniger froh über jeden Fisch, den ich überhaupt sehe, was ich, wenn ich irgendwie an Atlantik oder ähnliches denke, ganz anders kenne. Da ist einfach das Leben omnipräsent. Und im Mittelmeer habe ich oft das Gefühl, dass du genau hingucken musst, um das Leben überhaupt noch zu entdecken. Ist das eine Beobachtung, die du in manchen Teilen des Mittelmeeres nachvollziehen kannst und sagst ja, okay, aber es ist halt einfach das Naturschutzgebiet bei uns, was es so anders macht?
Es war immer schon so, dass es auch aus anderen Gründen sich selbst geschützt hat. Also es ist eine Region, wo es Strömungen gibt, die sehr exponiert liegt. Das Cap de Creus ist so ein sehr exponierter Punkt und durch Wind, Strömung nicht immer zugänglich, nicht alle Spots immer zugänglich. Das heißt, es hat sich eigentlich immer ein bisschen selbst beschützt und seitdem es dazu halt noch ein paar sinnvolle Maßnahmen gibt, was Fischerei, Kontrolle, Verbote, auch mittlerweile No-Extraction, also eine No-Extraction-Zone, wo gar nicht mehr gefischt und geangelt werden darf. Das hilft natürlich extrem. Ich kann es nachvollziehen, auch aus vielen Erzählungen und natürlich auch aus eigenen Eindrücken. Es ist natürlich auch im Mittelmeer in anderen Regionen mit Dynamit gefischt worden und man hat vielleicht über Jahrzehnte sehr viel falsch gemacht und das jetzt zu korrigieren ist schwer. Es gibt schon nicht nur das Cap de Creus, es gibt schon auch in der, wo du gerade sagtest, in der Nähe von Marseille gibt es Naturschutzgebiete, die sehr viele Zangenbarsche haben und sehr, sehr viel Fisch. Aber es ist vielleicht so, dass es sich ein bisschen mehr dann bald an den Regionen, die gut geschützt werden und die einfach, wo auch die Umgebungen, Nährstoffe, Strömungen, alles Mögliche halt mitspielen, dass es sich dort mehr ballt. Und das sagt uns eigentlich, dass wir mehr Schutzzonen brauchen. Also, weil es tatsächlich funktioniert.
Ja. Wenn du irgendwo einen Menschen triffst und davon erzählst, ich komme von dort und es ist ein besonderer Ort, was würdest du den Leuten dann erzählen, um sie für diesen Ort zu begeistern?
Ich glaube, Cadaqués für sich hat einen sehr großen Reiz, weil es einfach ein sehr, sehr schönes Fischerdörfchen ist, ohne große Bettenburgen, wo es keine Bausünden gibt, was einfach malerisch schön ist und wunderschön und so im Einklang der Natur quasi so im Tal, wenn man den Bergpass runterfährt, findet man halt Cadaqués, sehr bekannt auch durch Salvador Dalí, der dort seinen Sommersitz hatte, der bekannte Künstler und Maler. Sonst würde ich auch sagen, ja, Cap de Creus ist halt wirklich speziell. Es ist einfach eine sehr spezielle Landschaft an Land und unter Wasser setzt es sich sofort. So ist es auch meistens. Manchmal sind Leute überrascht, wenn sie in einem kilometerlangen Sandstrand ihr Schnorchelzeug nehmen und schnorcheln gehen und dass es dann auf einmal nicht unter Wasser die Traumwelt sich auftut. Ein guter Tauchspot braucht auch Fels und Formation und diese raue Landschaft an Land setzt sich unter Wasser dann halt vielleicht einfach mit einer schönen Topografie und viel Fisch fort. Und ja, so würde ich es beschreiben. Also, aber in den Erklärungen, damit tue ich mich schwer. Ich glaube, wir sind in einem Monstergebiet. Cap de Creus ist halt auch nicht nur rau, sondern Cap de Creus ist einfach wunderschön. Ne? Es ist sensationell gut, aber es wirkt oft wie Verkaufsgespräch und geprahlt. Also weißt du, was ich meine? So, es ist schon wirklich richtig gut.
Ja. Und, ich weiß, was du meinst, dann willst du nicht so verkaufen irgendwie. Ne?
Genau, ich habe das so aus manchen Podcast-Sachen, wenn du zu sehr, und dann kommt ihr zu mir und dann mache ich euch ein super Angebot, weil ihr den Chris kennt und dies und das und jenes, dann habe ich so das Gefühl, ja, das ist nicht das Format, das ist hier keine Werbeveranstaltung. Mhm. Das mache ich auf der Messe, wenn ich die Leute, ich denen den Flyer in die Hand drücke und da die Bilder zeige und so dieses. Und dann denke ich manchmal so, dass ich auch teilweise zu tief stapel.
Ja, voll. Wir springen mal in die erste Kategorie, und zwar das Abenteuer Ozean.
Abenteuer Ozean.
Du wurdest ja im wahrsten Sinne in dieses Abenteuer hineingeboren. Erzähl mal, wie bist du aufgewachsen?
Ja, tatsächlich hat dieses Aufwachsen auf der Tauchbasis, das muss man sich nicht vorstellen wie das Dschungelbuch, so dass ich den ganzen Tag im Wasser verbracht habe, sondern man hat natürlich sein geregeltes Leben. Es ist immer noch Europa und Spanien und ich bin natürlich im gleichen Alter eingeschult worden und hatte dann so meinen täglichen Alltag. Aber es ist schon so, dass sobald dann natürlich der Sommer kommt und das Wasser wieder warm ist und dass man aus der Schule nach Hause fährt mit dem Fahrrad und einfach nur schnell sein Schnorchelzeug packt und ins Wasser springt und dadurch würde ich schon sagen, ich bin sehr unbeschwert aufgewachsen in einer wunderschönen Landschaft mit den Möglichkeiten jederzeit irgendwie schwimmen zu gehen, schnorcheln zu gehen, dann im richtigen Alter, als ich dann alt genug war. Da waren meine Eltern damals relativ strikt, weil damals durfte man noch nicht so früh anfangen zu tauchen und alle Gäste haben immer gefragt, wann dürfen unsere Kinder tauchen? Und dann haben sie gesagt, okay, es wäre jetzt auch nicht schlau, wenn unsere Kinder halt schon sofort anfangen dürfen, wenn andere erst 12 sein müssen. Deshalb habe ich tatsächlich mit 10 dann erst angefangen zu tauchen, obwohl ich natürlich schon früher wollte. Ja, und dann war es auch so, dass man diese Möglichkeiten jederzeit ins Wasser zu können und dann natürlich auch sich, sobald man gut genug tauchen konnte, konnte ich mich an jeden Tauchgang, der geführt wurde, irgendwie, wenn es zeitlich in meinen Alltag passte, anschließen, konnte also immer sehr leichten Zugang hatte ich, um tauchen zu gehen. Die andere Seite der Medaille ist Tourismusgeschäft. Selten sind die Eltern rechtzeitig zum Abendessen da. Also ich bin mehr oder weniger dann von meiner Oma großgezogen worden, die in der Saison immer da war und meinen Eltern, die im Aufbau der Tauchschule einfach sehr eingebunden waren, den Rücken freigehalten hat. Und da gibt es natürlich auch die andere Seite der Medaille, dass man das idyllische Familienleben, wie man sich's vorstellt, hat man dann nicht. Wenn man aber mit sich selbst zurechtkommt und das Meer liebt, ja, dann hatte ich alle Freiheiten der Welt, um jederzeit im Wasser zu sein.
Ja. Wie war es denn dann mit 12 zum ersten Mal zu tauchen, nachdem das ganze Umfeld war ja auf dieses Tauchen ausgelegt und du musstest 12 Jahre lang warten, bis du zum ersten Mal mit einem Atemregler im Mund unter Wasser atmen konntest?
Ja, tatsächlich 10. Also
ach, ja, 10 genau. Jahre. Ja.
Mit 12 war es damals erlaubt, in Spanien sogar mit 14, aber der deutsche Tauchverband damals hatte 12 und meine Eltern haben sich dann nach dem deutschen Tauchverband gerichtet mit den deutschen Gästen. Wir hatten viele deutsche Gäste da. Und ja, es war sehr, sehr schön. Ich habe meinen ersten Tauchgang mit meiner Mama gemacht. Das war super schön. Ich kann mich da zum Beispiel daran erinnern, dass ich immer jemand war, der mir war es egal, wie tief ich bin, wie lange ich drin bin. Man schreibt ja danach so sein Logbuch und schreibt rein, wie tief man war, wie lang man war. So, das war zum Beispiel meiner Schwester immer wichtiger, ob wie tief sie jetzt war und so. Ich habe irgendwie von jedem Tag an, ich habe immer die Drachenköpfe gezählt und bin rausgekommen und gesagt, 14 Drachenköpfe gesehen heute. Und ja, war immer sehr am Biotop interessiert und ja, da einfach unten bleiben zu können und nicht mehr immer nur abzutauchen und dann, solange dein Atemzug dich halt unten bleiben lässt, da sein zu können und dann endlich unten bleiben zu können, das war schon schön. Und dann musste ich aber auch eine Zeit lang immer ein bisschen warten, weil ich musste auch noch tauchen lernen und der Betrieb hat die Gäste, die Vorrang haben. Und bis ich dann nicht so weit war, dass ich wirklich, ich sag jetzt mal, keinen Tauchlehrer mehr brauche und keine Aufmerksamkeit mehr brauche, wie jeder andere Tauchschüler auch, wenn er anfängt, da musste ich schon immer schauen, wann passt es, kann ich, haben wir Zeit, musste ich mich auch ein bisschen gedulden. Und meine Eltern haben es auch ein bisschen gedrosselt, damit, ich glaube, das haben sie auch ganz geschickt gemacht. Damals war noch nicht so richtig erschlossen, kann Tauchen schädlich sein, nicht schädlich sein fürs Wachstum. Man hat dann schon halt auch ein bisschen gebremst und dadurch war es dann aber auch so, dass ich mit 16, ich sag immer so, ich war heiß wie Frittenfett aufs Tauchen. Also ich glaube, ich war genau der Richtige für die, weil ich wollte dann jeden Taucher übernehmen und dann immer aus der Schule gekommen, muss jemand geguidet werden. Die hatten einen sehr motivierten, kostenlosen Mitarbeiter dann, meine Eltern, weil ich war halt nicht satt. Ich habe das so bei anderen Kindern auf Tauchbasen auch erlebt, die wurden immer mitgeschleppt so und kommen doch und tauchen und tauchen und tauchen. Und dann waren die vielleicht in einem Alter, wo man auch so von den physiologischen Voraussetzungen vom Körper her eigentlich erst durchstarten kann und Verantwortung übernehmen kann. Und da hatten die dann eigentlich kein Interesse mehr am Tauchen und das ist schade. Und das haben meine Eltern tatsächlich geschickter gemacht und ich habe nie Druck gespürt, obwohl mein Vater sich gewünscht hat, dass ich mehr tauche und dass ich mich entwickle und besser werde. Aber wenn ich mal im Sommer 3 Wochen in Deutschland sein wollte bei meiner Oma, weil ich irgendwie die Street-Soccer-Turniere im Fußball spielen wollte mit ein paar Kumpels, dann war das okay. Ja. Und ich wurde da nicht irgendwie in irgendeine Rolle gedrängt oder so.
Okay. Ja. Wenn deine Eltern dich da eher so ein bisschen ausgebremst haben, gab es so kleine rebellische Momente, wo du dir dann mal irgendwie Equipment geschnappt hast oder Dinge getan hast, die eigentlich, also ich glaube, ich hätte das wahrscheinlich gemacht. Gab es da für dich Momente, wo du so ein bisschen so die Grenzen überschritten hast und dir mal was gegönnt hast, was du dir richtig gewünscht hast?
Nee, ich glaube, das war bei meinen Eltern einfach nicht notwendig, weil es komplett andere Zeiten waren. Irgendwie waren die sehr locker in vielen Dingen. Und irgendwie, ich kann mich gut erinnern, ich bin irgendwann mal, das war so, ich wusste, es wird mein 100. Tauchgang und ich kam aus der Schule und ich wollte einfach diesen Tauchgang machen. Und auf der Basis war so eine Stimmung wie, ja, ist einfach sehr schlechte Sicht, Junge, das macht heute keinen Sinn, keiner hat Lust reinzugehen. Und ich habe nicht locker gelassen und dann hat meine Mama halt gesagt, ja, dann nimm dir doch das Gerät und geh halt tauchen, wenn du es nicht sein lassen kannst. Und dann bin ich so quasi zu meinem ersten Tauchgang alleine gekommen. Und dann hat sich das auch so etabliert, dass ich dann auch mal meine Runden alleine drehen durfte. Und ja, bis sie irgendwann dann mal sehr lange warten musste, weil ich wirklich die Runden immer länger wurden. Und dann bin ich mal aufgetaucht. Da stand meine Mama mit zwei Mitarbeitern mit Flossen in der Hand am Ufer und hat gesagt, ab jetzt wird alles auf eine Stunde begrenzt, wenn du allein losziehst. Aber wenn ich das jetzt vergleiche mit meinen Kindern, die älter sind, als ich damals war und die noch nicht alleine tauchen durften oder wo mich zum Beispiel jetzt Marie, meine Tochter, letztens gefragt hat, hey, kann ich nicht mit meiner Freundin Nora mal eine kleine Runde hier übers Wrack in der Oligera, das ist so 14 Meter tief und sie taucht wie ein Fisch, also wunderbar, aber trotzdem hadert man ist anders, als es vielleicht dann früher war, man da einfach lockerer. Ich habe dann gesagt, okay, pass auf, wir machen noch mal ein paar Rettungsübungen mit deiner Freundin Nora, ne? Also ihr zwei mit mir. Das machen wir nächstes Jahr und dann ab nächstem Jahr, dann kannst du auch mit ausgewählten Leuten alleine reingehen. So, wir handhaben das halt anders, Julia und ich. Und ich hatte da, glaube ich,
weniger Limitierung.
Ja, ich hatte eigentlich gar keine.
Erzähl mal von deinen Eltern. Also das Ulla und Paul hießen die beiden. So heißt auch die Tauchbasis bis heute noch. Ich hab's man hört immer, das waren irgendwie so Typen.
Ja, absolut.
Was hat die ausgemacht?
Ja, also Paul war schon ein Pionier, war früher schon da. Meine Mama ist dann irgendwann als Gast gekommen und dann haben sie sich verliebt, ist in Kadakis geblieben und was heißt geblieben, erstmal wieder weggefahren und dann nochmal wiedergekommen, ne? Und auch mit dem Ziel, sich halt wiederzusehen. Und so sind die beiden dann zusammengekommen und Paul war schon in Kadakis und hatte die Basis gegründet und ja, einfach ein extrem guter Taucher. Und auch ein Menschenfänger, hat Menschen sehr begeistert, eine spezielle Art. Und meine Mutter war so ein bisschen die Seele vom Laden. Also so der eigentlich genau das Puzzlestück, was gefehlt hat. Die alles zusammengehalten hat, organisiert hat, sich mehr auf die Menschen eingegangen ist. Und dann noch diesen menschlichen Aspekt. Und das war einfach eine Mischung, das glaube ich, bei Ulla und Paul hat der Mensch im Vordergrund gestanden. Man ist nicht nur dahin gefahren, um tauchen zu gehen, sondern auch um sich wiederzusehen und um Teil von dieser Community zu sein und von der besonderen Stimmung, die einfach kreiert haben. Also viele bestätigen mir das auch nach wie vor, Freunde von meinen Eltern, die nach wie vor kommen, dass es einfach besonders war.
Als du 16 warst, gab es dann vielleicht den ersten krassen Schicksalsschlag in deinem Leben, nämlich, dass deine Mutter an Krebs gestorben ist.
Ja, das war sehr überraschend natürlich für uns alle. Ich glaube, das war nicht nur für uns, für meine Schwester und mich und meinen Vater so ein extremer Schicksalsschlag, sondern auch so ein ganz, ganz entscheidender Punkt für Ulla und Paul. Ob es weitergeht, ob es nicht weitergeht, wie es weitergeht. Weil meine Mama war nicht nur für mich so der wichtigste Mensch, sondern auch für den ganzen Laden eigentlich. Ja, das war eine sehr schnelle Diagnose. Am Ende der Saison, ein halbes Jahr hat man ihr gegeben, 4 Monate hat sie geschafft. Und damit mussten wir uns dann arrangieren. Und das war natürlich für meine Schwester und mich in dem Alter schwer. Und mein Vater hat dann entschieden, dass er erstmal verpachtet an einen langjährigen Mitarbeiter, den wir hatten, Udo. Der hat dann 4 Jahre den Laden übernommen, bis wir dann alt genug waren, um selber zu übernehmen.
Also die Tauchbasis wurde aufgefangen. Was mir auffällt, ist, dass du jetzt sozusagen sofort in dem, wie geht's denn eigentlich der Tauchbasis, springst und wie können wir das auffangen, dass Ulla da weg ist. Aber du hast gesagt, für dich war deine Mutter der wichtigste Mensch und du hast sie mit 16 ja verloren. Wie war das denn für dich, in dem Alter die Mutter zu verlieren? Gerade wenn es noch so ein enges Verhältnis ist, war dafür damals Platz oder ging ging auch damals schon alles um irgendwie dann um die Tauchbasis, weil ja auch noch zusätzlich die Existenz der Familie irgendwie daran hängt.
Ja, schon. Also da war schon Platz für. In erster Linie ist es natürlich ein Verlust, den man, glaube ich, auch Jahre später noch nicht so richtig beschreiben oder realisieren kann, was das mit einem gemacht hat. Ne? Ich hatte vielleicht ein bisschen das Glück, dass ich relativ kurz danach, so ein nicht ganz ein Jahr, anderthalb Jahre, hatte ich meine erste feste Freundin. Und die hatte eine sehr, sehr tolle Familie, so mit Mutter und Vater und so. Und ich hatte dann so ein Konstrukt, wo ich auch so ein bisschen aufgefangen wurde, was familiärer halt angeht. Und ich glaube, deshalb würde ich fast sagen, obwohl ich das, es klingt böse so, weil man sagt Mama-Söhnchen, aber es war vielleicht ein bisschen so, Mama und Klaas, das war so für mich, glaube ich, sehr, sehr schwer, aber ich glaube fast, dass es für meine Schwester noch schwerer war, weil die diesen Halt, den ich dann später hatte, den nicht so hatte. Und bei mir selber sind viele Sachen erst viel, viel später aufgebrochen. So diesen Verlust, da habe ich viel mehr mit zu kämpfen gehabt, als ich mein Sohn in den Armen hatte und wusste, der wird seine Oma nie kennenlernen. Ne? Oder so später kommen so Sachen nochmal ganz anders hoch. Hm. Oder so Momente, wo unter Wasser habe ich zum Beispiel immer wieder einen Moment, wo ich fast denke, es ist schön und vielleicht hätte sie es auch lieber nicht gesagt. So meine Mama hat mir damals gesagt, so im Sterben, wenn du eine Sternschnuppe siehst an Land oder einen Mondfisch unter Wasser, dann denke ich an dich. Und deshalb ist für mich zum Beispiel fast unmöglich, ohne Tränen in der Maske einem Mondfisch zu begegnen. Ne? Und jedes Mal, wenn ich einen Mondfisch sehe, freue ich mich und zeige den natürlich und alle sind begeistert und reißen die Fäuste hoch neben mir, weil sie ihren ersten Mondfisch sehen und freuen sich, die Mittaucher. Und ich habe dann diesen Moment, wenn er dann wieder weggeschwommen ist, wo ich mich dann mal kurz eine halbe Minute nicht umdrehe, weil ich denke, ah, alles klar, dann wieder ein Gruß von dir. Ne? So, und solche Sachen, es wird einen immer begleiten. Und ja, aber ich glaube, in der Zeit selber war ich noch sehr jung und habe viel auch viel nicht realisiert. Wir hatten jetzt gerade selber eine gute Freundin von Julia, ist an Krebs gestorben, 43, und hinterlässt eine 15-jährige Tochter. Und auf der Zeremonie, da hat es mir auch einfach die Füße unter mir weggerissen. So, da stand ich und dachte, kann doch nicht sein, so eng warst du doch gar nicht, so mit du bist da und man kannte sich und so, und da habe ich schon gesehen, okay, das ist einfach eine Geschichte, die ist sehr nah an meiner, und das sind jetzt verschiedene
das berührt genau die genau, Verletzungen
in dir. Genau, das berührt verschiedene Dinge gleichzeitig, ja, genau. Ja,
ja, das boah, ist krass. Und welche Rolle hatte in dieser Zeit das Meer und das Tauchen für dich?
Ja, ein riesiger. Ne? Also es, im Meer fühle ich mich immer am wohlsten. Irgendwie ist es, ich kann es nicht beschreiben, weil es mir nie gefehlt hat, weil ich es immer hatte, glaube ich. Also wenn man mich mal rausreißen würde aus meiner Umgebung und ich dürfte nicht mehr tauchen, dann würde ich wahrscheinlich noch ganz anders zu schätzen wissen, was ich da habe. Ne? Für viele sagen ja auch, dass Tauchen was Meditatives hat. Und ich glaube, da ist auch viel dran, weil du natürlich sehr bewusst atmest und alles, jetzt 2026, ist ja viel schlimmer noch als damals, was alles auf uns einprasselt an Informationen den ganzen Tag über und wie schnell Informationen zugänglich sind. Und dieser Moment, wo man wirklich unter Wasser bei sich ist, und einfach nur atmet, taucht und einfach ein enges Erlebnis mit der Natur hat, der ist halt sehr heilsam. Ne? Und ich habe das extrem gespürt, als wir noch nicht wussten, was Covid wirklich ist und was Covid wirklich mit uns machen wird. Da gab es die ersten Momente, wo es hieß, wenn ein Taucher Covid bekommt, kann die Lunge so geschädigt werden, dass man eventuell nicht mehr tauchen kann. Und da habe ich wirklich Angst gehabt. Also da habe ich wirklich Angst gehabt und habe gemerkt, das ist kein Job für mich. Also Tauchen ist für mich nicht nur mein Beruf, sondern ein Lebensinhalt. Und wenn du mir den wegnimmst, dann, ja, dann weiß ich nicht, wie ich das kompensieren soll. Das ist einfach, und deshalb war ich dann sehr erleichtert, als die ersten Covid-Fälle wieder ihre Tauchertauglichkeit bekommen haben und wir das jetzt auch hinter uns gelassen haben. Aber im ersten Moment war es ein Schock. Die Vorstellung, erstmal die Vorstellung, dass es eventuell mich betreffen kann, dass ich nicht mehr tauchen kann.
Und manchmal stelle ich diese Frage, wer bist du, wenn du nichts über Tauchen sagen dürftest?
Dann welchen ziemlich erfolgreicher Fußballtrainer ich habe. Ich habe zwei große Leidenschaften. Ich trainiere auch sehr, sehr gerne und mag Fußball. Nein, dann würde ich die Leidenschaft, dann hätte ich die wahrscheinlich für was anderes entwickelt. Und wer...
Nicht hypothetisch, sondern wer bist, also was macht dich aus, was quasi nichts mit dem Tauchen zu tun hat? Also ich höre, du bist leidenschaftlicher Trainer. Du liebst es, Leuten was beizubringen.
Ja, auf jeden Fall. Also Menschen, mit Menschen umzugehen, Menschen was beizubringen, die ja gegebenenfalls auch ein Stückchen besser zu machen, denen auf dem Weg zu helfen. Ja, und in erster Linie, ich weiß gar nicht, wer bin ich außerhalb vom Tauchen? Ja, ich glaube, schon jemand, der versucht, ja, einfach einen Fingerabdruck zu hinterlassen. Es muss nicht zwangsläufig Tauchen sein. Auch wenn es in einem Jugendbereich ist, der wo es nie darum gehen wird, mit Fußball Geld zu verdienen, möchte ich die Jungs halt noch ein Stückchen besser machen und bin auch für die da, wenn die dann das erste Mal von der Freundin verlassen werden und mich dann anrufen und so. Dann sage ich auch, hey, die Beziehung stimmt. Sonst hätte er jetzt nicht dich angerufen, sondern irgendjemand anders. Und ja.
Schön. Jetzt machen wir mal den Sprung zurück. Irgendwann kam dann der Punkt, dass die Basis tatsächlich von dir übernommen wurde.
Ja.
Wie alt warst du da?
Ich war so 20, wurde 21. Ich hatte schon vorher angefangen, die Bootstouren zu übernehmen. Rückwirkend war ich zu jung, um zu übernehmen damals. Aber mein Vater hatte sich rausgezogen. Und
quasi ab dem Tod deiner Mutter hat er gesagt, ich bin jetzt raus.
Das war für ihn zu belastend, irgendwie so. Das war deren gemeinsame Sache und der hat sich da sehr rausgezogen. Das ist vielleicht auch eine Sache, die du erst rückwirkend, wenn du selber Vater bist und ganz, ganz viele Jahre später erst begreifst. Ich hatte irgendwann mit ihm auch mal ein Gespräch darüber, wie es für ihn auch gewesen ist. Auf einmal erst 13 Jahre älter gewesen als meine Mama und hat Kinder bekommen, einfach um meine Mama zu halten, weil sie gesagt hat, ich möchte unbedingt eine Familie und das war, glaube ich, nicht sein primärer Lebensplan, Kinder zu bekommen. Und wenn du dann auf einmal 13 Jahre älter verlierst die große Liebe deines Lebens irgendwie und bist mit zwei pubertierenden Jugendlichen auf einmal auf dich gestellt und ich glaube, dass wir auch noch nicht die Reife hatten zu sehen, wie schlecht es ihm eigentlich ging, was er eigentlich hätte gebraucht in dem Moment so, ne? Und mein Papa ist schon auch in ein Loch gefallen, nachdem meine Mama gestorben ist. Und aus der Tauchbasis, das waren zu viele, das hat er sich einfach nicht gegeben, dieses jeder Gast, der runterkommt, wie geht's dir denn und dies und das. Und das ist einfach so, da hat er für sich sofort entschieden, dass er sich da rauszieht und hat es dann halt verpachtet für die 4 Jahre. Und dann kam eigentlich so eine Phase, die war schwer einzuschätzen. Ich wusste schon, ich möchte übernehmen. Aber es war so ein bisschen, ich nenne es immer so das Kreisen der Geier. Es ist halt so ein Filetstück, wunderbare Lage, direkt am Meer, eigene Hausbucht. Und die Tauchszene hat sich halt auch bemüht, da dran zu kommen. Und mein Vater war eigentlich damit beschäftigt, jeden Sommer 4, 5 Leuten zu sagen, nein, dass er die Basis nicht verkaufen will oder dass er sie nicht abgeben möchte. Und dann kam aber auch so ein Moment, wo man gemerkt hat, dass er nicht mehr so zufrieden war mit dem, in dem Fall mit dem Pächter. Und ich habe so gedacht, du musst da ran. Also wenn du dich jetzt nicht entscheidest, dann ist es weg. Entweder weil es verkauft wird oder weil es jemand macht, der es einfach auch extrem gut macht. Und dann willst du und dann sagt dir dann vielleicht aber dein Vater, nee, du, das wirft eine super gute Pacht ab und der macht einen super Job. Das hat Zeit, ne? Mach mal 10 Jahre was anderes. Aber ich wollte ja übernehmen. Und Aber ich war zu jung eigentlich. Und mein Vater hat dann aber gesagt, okay, bevor ich mich ärgere über jemand anders, ärgere ich mich lieber über dich. Und dann kannst du das auch jung übernehmen. Und ich glaube, es hat er eingepreist, dass es die ein oder andere Fehlentscheidung dann auch gibt in jungen Jahren. Und wir haben dann gestartet. Dann kam Jugend forscht quasi.
Wer ist wir?
Meine Schwester war ursprünglich noch dabei. Am Anfang.
Ist die älter oder jünger?
Ein Jahr älter. Okay. Ein Jahr älter. Hat sich dann aber nach einer Zeit rausgezogen und wollte reisen und war dann in Mosambik, ist in Fuerteventura gelandet, auch Mama geworden, dann zum mehr in den Surfsport, ins Kitesurfen gegangen und so hat sich das dann entwickelt und ergeben, dass ich dann quasi das Elterngeschäft übernommen habe.
Mhm. Genau. Wie war das denn dann? Also da wirst du ja bestimmt nicht gedacht haben, ich mache das jetzt auch alles ganz genauso weiter, wie das früher bei Ulla und Paul war, sondern ab jetzt musst du ja auch so ein bisschen deine eigenen Dinge tun und vielleicht auch so, ich sag mal, die Eltern in gewissen Bereichen auch entthronen und sagen, ja, nee, das habt ihr immer so gemacht, aber ja, ab jetzt wird das anders laufen. Ja, gab's da so erste Amtshandlungen?
Natürlich übernimmt man erstmal so, wie es läuft, weil man natürlich auch merkt, dass man auf Widerstand bei den Gästen auch trifft, wenn man Dinge ändert. Mhm. Also teilweise sind da Sachen passiert, wo man dachte, also wir haben mal aufgeräumt zum Beispiel und richtig alles gestrichen, schön fertig gemacht, den Umkleidungsraum aufarbeitet und waren richtig stolz darauf. Und dann kamen die durch die Tür, unsere ersten Gäste, und sagten, wie sieht's denn hier aus? Das hat ja gar keinen Charme mehr. Wo stehen die ganzen alten, schönen Sachen? Und wir dachten so, kann man mal treten. Ne? Also irgendwie kommt man hier mal durch, ohne irgendwo hängen zu bleiben. Und wir waren ganz stolz auf das, was wir gemacht haben. Und die ersten Gäste kamen und sagten, nee, das hat keinen Charme. Nee. Hier müssen auf jeden Fall die alten Sachen von Paul wieder hingestellt werden. Und das war schon verrückt. Mit meinem Vater war der Konflikt ist nie abgerissen. Immer wenn ich was gemacht habe, war in ihm so eine innere... ich habe neue Atemregler gekauft zum Beispiel und eigentlich hat er sich gefreut, dass ich nicht in Urlaub fahre und das Geld verprasse, sondern in unseren Betrieb investiere. Und gleichzeitig hat er aber auch so ein bisschen als Kritik verstanden, waren denn die alten Atemregler nicht mehr gut. Und so, ja, schon, aber irgendwann kann man halt was nicht mehr immer wieder revidieren, sondern dann muss man es halt auch mal erneuern, weil der Gast natürlich auch neues Material in den Händen halten möchte. Und diese Diskussionen, die haben sich fortgezogen bis zum Schluss, die haben sie nie abgerissen. Und so die größte Amtshandlung, glaube ich, war so eine versicherungstechnische Entscheidung. Meine Eltern haben früher noch mit Tragschale getaucht. Das ist einfach für die vielleicht auch nicht tauchen. Wir haben beim Tauchen ein Tariersystem, das ist das Jacket. Und das dient dazu, dass wir unter Wasser unser Volumen verändern können. Dass wir einfach einfach besser schweben können, indem wir entweder ein bisschen Luft hinzuführen oder ein bisschen Luft rauslassen, dann werden wir wieder schwerer. Wie so eine Schwimmblase, genau. Mhm. Und das hat natürlich aber auch den Vorteil, dass wenn du mal dich vertauchst, abtreibst, an der Oberfläche bist, einen bewusstlosen Taucher hochholen musst. Also wir müssen das nicht weiter ausführen, aber es hat halt unheimlich viele Benefits. Für meinen Vater war das aber eine Erfindung des Teufels, weil am Anfang, als es eingeführt wurde, haben sich auch recht viele Leute hochgeschossen, weil die einfach den Inflator gedrückt haben und haben sich dann einfach damit hochgeschossen. Und der war wirklich so, braucht man alles nicht, wir tarieren mit der Lunge, wir tarieren mit einer Tragschale und ohne den ganzen Schnickschnack.
Ich kenne das nicht. Was ist denn eine Tragschale?
Du musst dir vorstellen, wie so ein Jacket, aber ohne diese Schwimmblase. Du hast einfach nur eine Begurtung und einen Backpack, also so eine Art Plastikschale, die du auf den Rücken schnallst. Und das wird an der Flasche montiert und dann kommt die Flasche nackt auf den Rücken und du tarierst halt über die Lunge. So habe ich auch meine ersten 20 Jahre getaucht. Es ist ein wunderbares Tauchen.
Warte mal. Du tarierst über die Lunge, heißt? Also einfach dadurch, wie viel Lungenvolumen du hast.
Genau, du musst
das
sehr genau.
Das macht man ja mit der Jacket eigentlich auch so, ne? Dass du sagst, okay, ich habe das da drin und wenn ich ein bisschen hoch möchte, dann atme ich mal tiefer ein und nicht ganz so tief aus. Und wenn ich ein bisschen absinken möchte, dann atme ich vielleicht ein bisschen tiefer aus und nicht ganz so tief ein. Das nur noch extremer. Also, oder ich verstehe nicht so ganz, wo ist denn der Unterschied, wenn du dann eh schon eine Blase auf dem Rücken hast, das ist dann nicht eigentlich dasselbe wie eine Jacket, nur dass es nicht in der Jacke verpackt ist?
Ja, du hast halt keine Blase dabei. Du hast wirklich gar nichts dabei, nur die Lunge. Du hast nur ein Plastikgerüst mit Schnüren, mit denen du das festmachst.
Damit die Tauchflasche
damit die Flasche auf dem Rücken ist und sonst hast du nichts dabei. Früher hat man noch mit Klodeckel getaucht, das kam dann danach. Da hat man sich quasi so eine Art Weste über den Kopf gestülpt und verschnürt, das bestimmt schon mal gesehen in alten Fotos. Mhm. Und dann hat man das eingeführt und irgendwann kam das Jacket. Und meine Eltern haben das einfach, ich sag jetzt mal, übertrieben. Also die waren so wie das kleine Gallien, die einzige Tauchschule wahrscheinlich weltweit, wo man noch ohne Jacket tauchen konnte. Aber ich habe mich dann irgendwann, als ich übernommen habe, damit auseinandergesetzt und gesagt, ja, ich mag es auch. Also es ist ein tolles Tauchen. Ich tauche auch manchmal immer noch so, besonders zum Beispiel, wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo ich was filmen möchte, muss dynamisch sein, muss schnell was auf dem Rücken haben und weiß, ich werde nur so auf 10, 15 Meter tauchen oder so, dann ist das eine super Variante. Es wird für viele Leute schwer, wenn man einfach ein bisschen tiefer ist. Es musste extrem gut stimmen. Die Bleimenge zusammen mit der Stärke des Anzugs. Früher war das Neopren auch noch ein bisschen härter, hat sich nicht so komprimieren lassen. Jetzt haben wir sehr weiches Neopren. Das macht es viel schwieriger, mit der Lunge zu tarieren, weil wir dann so ab einer Tiefe von 20, 25 Metern einfach ja schon massiv gegen anatmen müssen. Und das ist dann einfach auch nicht mehr gesund für die Lunge. Und es gab halt viele Argumente, das abzuschaffen. Einmal, weil es für die Lunge gar nicht so gesund ist, immer extrem eingeatmet oder ausgeatmet zu tauchen. Und dann zweitens, weil ein Tauchunfall wäre halt von der Versicherung nicht abgedeckt gewesen. Und dann habe ich halt einfach irgendwann gesagt, ich habe das ein, zwei Jahre gemacht und die Verantwortung dafür übernommen. Und dann habe ich gesagt, tut mir leid, Papa, das war deine Philosophie, du bist dafür bekannt. Das war dein Steckenpferd und ich muss es jetzt leider beenden, weil sonst komme ich in große Schwierigkeiten, wenn mal was passiert. Und das hat lange gedauert. Das hat da natürlich, das war dann das Rumoren im Hintergrund, ist nie abgerissen, warum der Junge das macht. Aber letztendlich ist das eine Anekdote mehr. Natürlich hat jeder heutzutage Verständnis dafür, dass ich das ändern musste.
Waren das so Momente, in denen du erwachsen geworden bist?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube auch, das sind die Momente, wo man selber ein bisschen Profil gewonnen hat. Und tatsächlich war mein Vater jemand, der seine Meinung immer gerne durchsetzen wollte, aber auch nur die Menschen respektiert hat, die das nicht zugelassen haben. Und also die ihre eigene Meinung hatten. Das war so ein Widerspruch in sich. Und als ich Bootfahren gelernt habe.
Wie alt warst du da?
Bootfahren gelernt habe ich schon bei meinem Papa, so mit 10, 12, 14. Ich bin immer das Boot gefahren. Aber wirklich eigenständig, dass ich die Ausfahrten selber gemacht habe, da war ich 18. Da habe ich angefangen, die Touren selber zu leiten und mit dem Boot als Kapitän halt hauptverantwortlich rauszufahren. Und aber auch in den Gesprächen mit meinem Vater hieß es immer, auf dem Boot triffst du die Entscheidung. Lass dir nie reinreden, der Captain hat die Entscheidung, der Captain entscheidet. Du bist der Captain, du trägst die Verantwortung, wenn irgendwo zu viel Strömung ist, wenn du an irgendwas zweifelst. Genauso ist es immer beim Tauchen. Ja? Wenn ich denke, ist das eine gute Idee, diesen Tauchgang durchzuführen? Wenn ich am Wasser stehe, an der Bucht, auf dem Boot, egal wo, und ich denke, ist das eine gute Idee, heute hier zu tauchen? Wenn der Gedanke kommt, sollte man schon abbrechen. Weil wenn ich mir darüber Gedanken machen muss, ob das heute sicher ist, dann ist auf jeden Fall eine Chance da, dass was schief geht. Und genauso wurde ich ausgebildet von meinem Vater. Und irgendwann habe ich ihm dann einfach gesagt, weißt du, du musst dir das einfach so vorstellen wie Kapitän auf dem Boot. Ich stelle mir die Frage, ist das noch eine gute Idee, so zu tauchen? Und dann muss ich halt zu der Entscheidung kommen, wie du es mir beigebracht hast. Ist es nicht. Und dann hat das auch respektiert. Und dann kam was ganz Spannendes, das fällt mir jetzt gerade im Gespräch auch ein. Sehr spannend. Als Tim geboren war, mein Sohn, ab da waren diese ganzen Konflikte eigentlich beerdigt. Weil ab da habe ich ja für eine Familie entschieden und nicht für mich. Mein Vater hatte immer nur ein Problem damit, wenn er dachte, der Junge ist egoistisch oder der will die Dinge nicht fortsetzen, die hier Tradition sind. Als ich dann entschieden habe, als Vater und für eine Familie, dann war es für ihn viel einfacher, die Dinge zu respektieren, die ich entscheide.
Eine kurze Nachricht in eigener Sache. Zuerst ein riesiges Dankeschön an alle, die Helden der Meere mittlerweile unterstützen. Eure Beiträge sind ein toller Anfang, um dafür zu sorgen, dass ich weiterhin all die inspirierenden Gespräche rund um unsere Ozeane führen kann. Damit Helden der Meere auch langfristig stabil auf Kurs bleiben kann, braucht es allerdings noch mehr Rückenwind. Also weitere Unterstützung, um die Produktion dieses Podcasts zu finanzieren. Und für diese Unterstützung gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, werde Teil der Helden der Meere Crew bei Steady. Schon mit ein paar Euro pro Monat hilfst du enorm und bekommst als Steady-Mitglied sogar exklusive Vorteile, wie werbefreie Folgen oder einen früheren Zugang zu den Episoden. Oder du richtest zweitens eine Spende an den Blue Awareness e.V., für die du natürlich auch eine Spendenquittung bekommst. Alle Infos und Links findest du in den Shownotes. Danke für euren Support und jetzt geht's weiter mit den Helden und Heldinnen der Meere.
Warum, weiß ich nicht.
Wie würdest du das Verhältnis zu deinem Vater beschreiben?
Schwierig. Schwierig. Mein Vater wollte immer, dass ich zu ihm aufschaue und ihn so ein bisschen, ich will nicht sagen anhimmel, aber er wollte meinen Respekt. Er wollte, dass ich hochschaue und ihn toll finde. Und so wie auch die ganzen, sag ich jetzt mal, Paul-Groupies, die ganzen Leute, die halt wegen ihm kamen, und er war es halt sehr gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen. Und ich glaube, wir haben so ein bisschen das Thema, ich habe ihn immer geliebt und liebe ihn immer noch, auch wenn er nicht mehr da ist. Also an Liebe hat es auch für mich nicht gefehlt, andersrum, das weiß ich auch, wir haben uns sehr geliebt. Ich glaube, unser Problem war, dass ich in ihm nicht dieses Familienoberhaupt, diesen Macher, diesen Menschen gesehen habe, der er aber gerne gewesen wäre. Und diesen maximalen Respekt, den hatte ich halt nicht. Ich wollte halt Sohn sein und einfach nur diese Liebe austauschen und meine eigenen Entscheidungen treffen und nicht. Und das, glaube ich, war ein Thema, das einfach nicht aufzurollen war. Also das hat uns begleitet. So, deshalb würde ich nicht sagen, dass es eine einfache Beziehung war, aber es war schon auch eine sehr, sehr intensive Beziehung. Und eine gute Beziehung letztendlich auch. Also ich habe keinen Groll oder ich habe mit allem meinen Frieden gemacht. Ich hatte sowohl mit meiner Mutter als auch mit meinem Vater. So, ich bin denen unendlich dankbar für so vieles. Und andere Dinge sind vielleicht nicht optimal gelaufen, aber die kann ich verzeihen. Also das ist ein bisschen meine Einstellung auch zum Leben. Also nach vorne zu schauen und nicht nicht nach hinten. Mhm. Ja.
Bei deinem Papa war es ja so, dass er irgendwann dann Ulla gefunden hat und dass die perfekte Ergänzung war, um diese Basis, das, wie hast du es gesagt, das Menschliche, dieses, also sie hat da eine Lücke gefüllt, die noch da war. Und auch bei dir war es ja so, dass du, als du es eröffnet hast, warst du einfach 20 Jahre alt, stecktest voll in diesem Business drin und mittlerweile habe ich dich kennengelernt als Klaas und Julia, die zusammen diese Basis führen. Wie kam sie dann irgendwie in dein Leben und welche Rolle hat sie dann in der Basis übernommen?
Ja, Julia kam mit einer Sportexkursion von der Uni Potsdam zu uns. Und es war relativ starker Wind und ich hatte die Tour eigentlich abgesagt, die Bootstour. Ich habe gesagt, wir tauchen von Land, der Wind ist relativ stark und ich mache ein Büro Nachmittag. Und dann saß ich an meinem Rechner am Büro und dann kam Julia rein, ganz lieb lächelnd und fragte nochmal, so, die letzte Chance, Boot zu fahren für die Uni, weil sie abreisen und ob denn der Wind wirklich so stark sei. Und dann haben wir uns kurz unterhalten und ich fand sie so smart, dass ich gedacht habe, eigentlich ist der Wind ja überhaupt nicht stark. Also wir können ja rausfahren. Und dann bin ich rausgekommen und habe gesagt, Uli, der Wind hat nachgelassen. Er hatte natürlich überhaupt nicht nachgelassen. Ich wollte mit Julia Boot fahren. Und dann haben wir natürlich einen sehr sicheren Platz ausgesucht und sind ein bisschen kurz gegen den starken Wind. Das war dann ein bisschen ruppig. Und ab dem Moment war das eigentlich so, dass man sich dann gesucht hat. Die hatten dann noch 2-3 Tage Aufenthalt in Cadaqués. Und noch bei der Bootstour habe ich einen Moment, wo ich Flaschen verteue. Wir haben immer eine Seite, die binde ich zuerst und dann kommt die zweite Seite. Und ich bin gerade fertig, will nach dem Seil greifen für die zweite Seite und Julia reicht es mir schon an. Und dann habe ich so hochgeschaut in ihre braunen Augen und da war es einfach vorbei, weil sie dann auch noch mitgedacht hatte, irgendwie hilfsbereit war und habe ich so gedacht, Mist, das wird nichts mit dem entspannt als Single ein bisschen rumreisen. Und 2 Tage später haben wir dann einen sehr langen Abend miteinander verbracht, dann ist sie auch abgereist und dann haben wir uns geschrieben und die normale Kennenlernphase und dann sind wir zusammen in Urlaub gefahren. Mhm. Wo in dem Urlaub hat meine Schwester auch zu mir gesagt, das ist sie. Wir haben, die hat die 3 Tage erlebt und gesagt, das ist sie, das wird die Mama deiner Kinder. Und so war es auch.
Ja. Ich möchte mit dir in die nächste Kategorie springen.
Am Abgrund der Meere.
Ja, tatsächlich gibt es da quasi einen zweiten Schicksalsschlag, der dich ereilt hat oder euch als Familie ereilt hat. Und es war wieder eine Krebserkrankung. Und zwar dieses Mal die von deinem Sohn Tim. Kannst du uns mitnehmen in die Zeit?
Ja, das war direkt nach Covid. Tim hatte immer wieder so migräneähnliche Symptome. Wir waren dann viel beim Neurologen, haben viel untersucht und haben geschaut, woran halt sein hat sich übergeben und Schwindel und so typische Sachen, die auch gut zu einer Migräne passen würden, aber vielleicht auch was mehr. Und wir haben dann eigentlich immer die Einschätzung bekommen, dass dass da nichts ist. Und letztendlich war da aber ein 6 cm großes Medulloblastom, also ein Gehirntumor. Und das hat uns auch kalt erwischt, weil es hieß von ärztlicher Seite aus, wir checken das, damit ihr Ruhe gebt, machen wir jetzt Bilder, aber es geht hier um eine Migräne, hundertprozentig neurologisch ist der Junge viel zu fit, um dass da was Ernsteres ist. Und er hat auf einem sehr hohen Niveau Fußball gespielt, er hat einen sehr robusten und starken Körper und wir selber haben auch mehr an die Migräne tatsächlich geglaubt mittlerweile, und weil wir auch Sachen gemacht haben, die bei Migräne helfen. Und es wurde dadurch immer besser. Dann kam der Termin nicht und dann haben wir endlich einen Termin bekommen für MRT und Bilder. Und parallel hatte ich auch eine Reise geplant zu meinem 40-Jährigen auf die Malediven. Und es ging ja immer darum, das auszuschließen. Wir hatten uns ein bisschen mit der Migräne schon arrangiert. Und dann war ich einen Tag auf den Malediven mit meinen besten Freunden und Buddies irgendwie, um meinen 40-Jahres-Tour zu starten. Und da rief Julia an und da waren die Bilder da und dann kam halt die Diagnose. Und ich war, glaube ich, bin 20 Stunden in Barcelona bei Tim und Julia. Wir wussten dann, was ist. Natürlich ein maximaler Schock, weil du hörst erstmal Krebs, bösartiger Tumor. Alles hängt an der OP. Und dann war erstmal Fokus, so positiv wie möglich zu sein und diese OP zu überstehen, weil das die Grundlage war, dass überhaupt was funktionieren kann. Ne? Dass Tim hat nur eine Chance, wenn 99,9% von diesem Tumor entfernt werden. Das war so die klare Aussage. Ansonsten wird er sterben. Und
wie alt war Tim da?
12. Und auch da... unglaublich, wie dann auch die Community von Ulla und Paul auch reagiert hat und uns irgendwie aufgefangen hat. So Partner, Onkel war schon mit mir gelandet aus der Schweiz von Tim. Wir waren auch da wirklich einfach eine starke Community irgendwie, die das dann angegangen ist zusammen. Aber es war natürlich eine brutal harte Zeit. Zum Glück dann eine sehr, sehr gut verlaufene OP. Also wirklich sehr, sehr gut. Ein kleines bisschen am Hirnstamm blieb zurück und konnte nicht 100% entfernt werden, aber das hat dann die Protontherapie in Madrid geschafft. Tim war dann sehr, sehr schnell sauber, krebsfrei und außer ein paar Dingen, die man immer sehen wird, die einfach nach 10 Stunden Gehirnoperation wird halt ein bisschen was in Mitleidenschaft gezogen. So, man sieht dann halt, dass er eine ganz leichte Lähmung hat auf einer Seite, wenn er lacht und so, weil da ein Nerv getroffen wurde. So Themen werden ihn immer beschäftigen und auch sein aktueller Fitnesszustand. So, aber wir haben es tatsächlich geschafft. Nach unglaublich harter Chemo, das war die härteste Zeit, weil du einfach siehst, wie dein Junge vor dir wegschmilzt und nur noch 40 Kilo wiegt und Haut und Knochen ist. Und aber wir haben es geschafft, er hat es geschafft. Er war halt einfach in einer extrem starken Verfassung körperlich und aktuell ist die Chemo über 3 Jahre her und Tim hat immer noch exzellente Bilder und alles sieht sehr gut aus. Und die Ärzte fangen uns an zu sagen, dass wir daran glauben können, dass nichts zurückkommt, dass wir uns anfangen können zu entspannen. Da fliegt man natürlich raus aus dem Ärztezimmer als Eltern. Das war, glaube ich, auch ein so harter Schlag, dass ich auch den Verlust von meiner Mama oder was so passiert, das ist alles, lässt alles wie Urlaub wirken. Also diese Zeit ist einfach, kann man nicht beschreiben. Ist einfach nur ungerecht, vor allem ihm gegenüber. Und das hat uns aber auch zusammengeschweißt, wieder mehr. Und ja, wir haben das große Glück, dass wir auch da positiv geblieben sind und eigentlich immer gesagt haben, wir schaffen das. Tim selbst hat es auch gesagt. Er hat immer gesagt, der Krebs hat an die falsche Tür geklopft. Da hat sich die falsche Familie ausgesucht. Und ich glaube, das hat auch, auch geholfen, einfach, dass wir uns nicht damit beschäftigt haben, was alles schiefgehen kann, sondern nur nach den Lösungen gesucht haben, wie wir es schaffen können. Julio und ich haben schnell gesagt, unser Job ist, die Stimmung und die Energie für Tim hochzuhalten. So, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie der Träger des olympischen Feuers eigentlich in dem Moment. So, das darf einfach nicht ausgehen. Tims Glaube daran, dass er es schafft, der muss immer da sein. Und das war der Job und ja, das haben wir hinbekommen zusammen.
Das stelle ich mir unheimlich hart vor. Also wenn du das erzählst, merkt man, wie hart das ist, den eigenen Sohn in dieser Situation zu sehen. Und du hast gesagt, der schmilzt vor dir weg, ne? Und dabei so positiv zu bleiben und wenn eigentlich alles in dir verzweifelt, so stelle ich es mir zumindest vor. Wie schaffst du das? Das klingt fast nach einer unmenschlichen Aufgabe.
Ja, ich glaube, wir sind nicht verzweifelt. Tatsächlich. So der erste Gedanke nach der Diagnose war ein ganz schlimmer Gedanke. Der erste Gedanke war auch ungerecht Julia und Marie gegenüber. Mein erster Gedanke war, wenn Tim stirbt, dann gehe ich hinterher. So. Und sehr schnell denkst du dann, okay, was redest du da für ein Quatsch? So, du hast eine tolle Tochter, eine tolle Frau. So, es ist alternativlos. Der muss es schaffen. Du hast eine 70%ige Überlebenschance. So, am Anfang. Das sind die Chancen. Und alles, was du erfolgreich absolvierst, erhöht die Chancen. Dass es keine Metastasen gibt, dass die Therapie dann anschlägt, die Protontherapie, dass er danach sauber ist, dass alles erhöht die Chancen. Und irgendwann weißt du so, ja, wir sind jetzt oben, wir sind jetzt im 80%, wir sind 90%. Du malst dir das einfach so aus. Und da arbeitest du dich einfach hin und tust alles, was du tun kannst. Wir hatten ganz schwierige Phasen mit seiner Ernährung, weil er einfach nichts mehr zu sich nehmen konnte. Und wir sind nachts 4-mal aufgestanden und haben ihm Drinks gegeben, damit er einfach nicht unterernährt ist und nicht zwangsernährt werden musste, weil das war für ihn extrem, extrem wichtig in der Chemophase, dass er bei uns bleiben konnte. Auch eine wichtige Entscheidung von Tim damals schon. Es gibt ja dann, wenn du verreisen musst als Familie, so Unterbringungen. Und er hat gesagt, nein, ich will, dass wir anders wohnen. Ich will nicht jeden Tag Krankenhaus, ich will nicht jeden Tag andere Patienten sehen. Und ich möchte auch immer, wenn es geht, nach Cadaqués zurück, von Madrid aus. Und auch dann in der Chemo sind wir nicht nach Barcelona gezogen, sondern wir sind hingefahren und zurück nach Cadaqués. Und immer, er wollte immer bei uns sein, in unserem Haus, an unserer Bucht. Und das war auch für die Tauchbasis eine Challenge, dann den kranken Jungen zu sehen. Und die Gäste haben ihn, wir wohnen ja im Betrieb. Also wir wohnen im unteren Bereich, in dem Haus wohnen wir selbst. Und die haben natürlich dann auch Tim in dieser Zeit gesehen und uns begleitet. Und letztendlich funktionierst du nur. Also du hast ja gefragt, wie man das macht, dass man da nicht verzweifelt. Das ist, du funktionierst. Das ist einfach, du kannst danach immer noch in ein Loch fallen. Aber noch war die Chance, dass es gut ausgeht. Und dann tust du halt alles dafür, was es braucht und was du tun kannst, damit es gut ausgeht. Wir wurden auch beraten, den Laden weiter laufen zu lassen, damit er sich nicht schuldig fühlt in dem Fall. Mhm. Sodass wir jetzt in eine Disbalance, finanzielle Schieflage geraten, dass sich das Leben nicht so sehr ändern soll. Und er hat das selber mal zu einer Psychologin gesagt, die größte Ruhe in ihm war zu sehen, dass seine Eltern entspannt geblieben sind. Und da war ich im Rückblick so froh, dass wir das geschafft haben. Dass wir nicht durchgedreht sind, weil ich glaube, das hat ihm das auch Zuversicht gegeben. Wenn die entspannt sind, dann schaffen wir das auch. Hm. Und wir sind natürlich immer, wenn irgendwas ist, dann bist du sofort in Alarmstellung, weil du ja weißt, es kann auch noch nicht vorbei sein, aber es sieht sehr, sehr gut aus. Und was anderes möchte ich auch gar nicht glauben. Hm. Ja, und jetzt taucht er wieder. Sensationell.
Wenn du auf diese Zeit zurückblickst, was habt ihr oder was hast du aus dieser Zeit gelernt?
Ja, es ist, die Zeit kommt manchmal wieder hoch, wenn man sich wieder über Kleinigkeiten aufregt, zum Beispiel, die wirklich nicht wichtig sind. Da kommt zum Beispiel oft der Moment, wo wir mal kurz innehalten, durchatmen und uns in die Augen schauen oder so, Julia und ich, und sagen, hey, wo kommen wir her? Also ist das jetzt gerade wichtig? Also wollen wir wirklich jetzt darüber diskutieren als Paar, so ob wir hier den Blumentopf hinstellen oder da hinstellen oder so, ne? Das sind so Sachen, das macht natürlich was mit dir. Aber grundsätzlich ist eine gute Frage. Also ich kann nach wie vor der Sache nichts Positives abgewinnen, weil es einfach das einfach ein zu harter Schlag ist. Und es gibt nichts, wo ich sage, ja, aber jetzt haben wir dadurch haben wir dies oder dadurch haben wir das. Es gibt nichts, was ich dem irgendwie abgewinnen kann, wo ich sagen kann, gut, dass ich das deswegen jetzt irgendwie erfahren habe. Aber natürlich macht es was mit dir und du bist dankbar. Also erstmal bist du unglaublich dankbar, weil du in dieser ganzen Zeit ja auch Familien und Menschen kennenlernst, bei denen es nicht gut ausgeht. Und dann bist du trotz allem, was du durchgemacht hast, in erster Linie erstmal nur dankbar, dass du schaffst aktuell. Und du wertschätzt vielleicht das Leben auch nochmal ein bisschen anders. Probierst denn dem Leben mehr Qualität zu geben und vielleicht auch nicht alles zu verschieben. Das vielleicht schon auch, auf jeden Fall. Manche Sachen, wir sind jetzt vielleicht nicht mehr die Familie, die sagen, machen wir irgendwann, gibt's bei uns nicht. So, wenn wir irgendwie das Gefühl haben, wir wollen das zusammen erleben, dann setzen wir es um. Und finden die Lösung, wie wir es umsetzen können und sagen nicht, das machen wir dann in 10 Jahren oder so. Dann, das hat uns schon wachgerüttelt, ne? Dass wir alle nicht wissen, was in 10 Jahren ist. Also.
Was ich mir ganz krass vorstelle, ist diese Aufgabe oder dieser Gedanke, ist, man hat eine 70% Chance, aber ihr habt ja nicht gesagt, wir haben 70%, sondern ihr habt gesagt, der Krebs hat ja bei der falschen Familie angeklopft, wir haben 100%. Das wird gut gehen. Das weiß man ja aber nicht, sondern es sind ja in Wirklichkeit nur 70%. Und irgendwo tief in einem drin, also so stelle ich mir das vor, tief in mir drin wäre dann doch immer noch diese 30%, die irgendwie noch sagen, ja, wir sind aber noch da, da kannst du einreden, es ist nicht so. Und wenn du dann noch, du hast gerade gesagt, ne, wenn man Familien kennenlernt, wo es nicht gut geht, dass das vielleicht so Momente sind, wo diese Überzeugung, dieses, wir schaffen das, die man hochhalten möchte, wo man sagt, die dürfen wir nicht verlieren, wo ich Angst hätte, dass die einem wegflutscht und man auf einmal da steht und sagt, scheiße, ich kann es gerade nicht, sozusagen irgendwie, wenn ich mich in diese Situation reindenke, hätte ich tierisch Angst davor, dass mir das passiert. Und ich frage mich, ich habe da so einen Respekt vor, dass ihr das geschafft habt, das durchzuhalten.
Ja, ich glaube, dass das ist schon eine Mentalitätssache. Und ich bin auch sehr dankbar, dass Julia so eine Kämpferin ist und so eine unglaublich starke Persönlichkeit. So. Und ein Mensch, der immer auch zu mir sagt, Klasse, ich will nicht wissen, was nicht geht, sondern nur, was geht. Das ist so die Einstellung einfach auch. Wir haben es halt geschafft. So. Wir haben uns da so gut ergänzt und sind da stabil geblieben. Und ich glaube schon, dass jetzt langsam bei dem einen oder anderen merkt man schon, das hat Körner gelassen. Und jetzt müssen wir auch ein bisschen auf uns Acht geben und schauen, dass wir unsere Balance finden. Gerade so, was eigene Bedürfnisse, Betrieb, wieder als Paar mehr zu existieren und nicht nur zu funktionieren und so. Natürlich haben wir da auch unsere Aufgaben. Es ist alles da, was man dazu braucht, um jetzt als Familie zusammen ein glückliches Leben zu führen. So. Und ich finde, wir haben jetzt auch noch mehr als vorher so die Verantwortung auch dafür zu sorgen, dass es so kommt.
Ja. Du hast gesagt, heute taucht Tim wieder. Gab es da irgendwie einen besonderen Moment, so einen, ey, jetzt ist es geschafft, wir gehen zusammen ins Wasser, weiß ich nicht, Moment.
Es gab tatsächlich zwei sehr besondere Momente. Das war erstmal dieses Tim hat sich natürlich sehr lange darauf gefreut. Und man muss sich vorstellen, dass er über Monate immer wieder bei seinem Arzt fragt, wann kann ich wieder tauchen und kann ich wieder tauchen. Und es war klar, er wird wieder tauchen können. Und dann ist aber natürlich auch, Ärzte wissen auch nicht alles und setzen sich auch manchmal ein bisschen auf die Wartebank. Und er musste wirklich warten und geduldig sein. Und den ersten Tauchgang haben wir dann gemeinsam gemacht, als Familie bei uns in unserer Hausbucht. Und ganz, ganz vorsichtig das Gerät natürlich im Wasser angezogen. Er war natürlich schon wieder deutlich stärker, aber nach so einer langen Chemotherapie, das kann man sich schwer vorstellen, der Körper baut eigentlich alles von vorne auf. Und die ersten Tauchgänge, die wir bei uns gemacht haben mit Tim, da war noch viel im Fokus, drückt das Gerät irgendwo, tut es doch irgendwie weh, wie geht es ihm da unten? Da war noch eine Anspannung da. Und natürlich waren wir unglaublich glücklich, dass wir wieder als Familie im Wasser sind und er war glücklich. Aber ich war unfassbar angespannt, weil ich wollte auf gar keinen Fall, dass es Rückschritte gibt, ne? Sondern dass es positiv weiterläuft. Und irgendwann war das dann auch weg. Und so mein Monstermoment, den hatte ich tatsächlich mit Tim auf den Malediven. Wir haben die Freunde, die damals die Reise fortgeführt haben, wo ich weg musste, die haben damals zur OP eine Videobotschaft geschickt an Tim und haben ihm gesagt, Tim, wenn du gesund bist, springen wir genau hier wieder ins Wasser, wo Papa abgereist ist. Und ja, das haben wir umgesetzt und haben das dann wahrgemacht und sind dann mit der ganzen Familie und unseren Freunden auf die gleiche Tour. Und ich hatte so diesen unfassbaren Moment, wo ich wirklich wusste, heute ist Manta-Chance und dann ist ein großer Manta über Tim hergezogen und so hat es den gesunden Tim tauchend unter dem Manta und das war einfach mächtig so für mich. Aber der eigentliche Moment war, wo ich dann mit dem Blick nach rechts rüber bin und Marie und Julia gesehen habe, die ihn dabei beobachten und da wusste ich so einfach Wahnsinn. Wir alle denken gerade einfach das Gleiche. Wir sind hier zusammen. Ja, und auch da wieder, wie unglaublich privilegiert wir leben. Ne? Andere Familien schaffen es nicht, andere schaffen es, aber nach so einem langen Kampf, wir können es uns ermöglichen, eine Reise auf die Malediven zu planen und diesen Moment dort zu haben. Und es war einfach ein Wahnsinnsmoment unter Wasser. Also allgemein auch dieser ganze Urlaub mit den Freunden, diese Leichtigkeit, die war unfassbar. Hm. Ich habe auch nie so intensiv geträumt wie auf dieser Zeit auf dem Schiff und dieses Ganze, es war nicht nur der Tauchgang, aber der Tauchgang, wenn ich einen hervorheben sollte, dann ist es dieser eine Moment, ja, der war unfassbar.
Lass uns nochmal, es fällt mir gerade total schwer, einen Cut zu machen, aber ich glaube, ich würde gerne noch ein, zwei andere Themen besprechen und solange wir noch am Abgrund der Meere sind, will ich nochmal über eine weitere Schattenseite im Tauchsport sprechen, und zwar das Thema Alkohol. Das kann auf manchen Tauchbasen durchaus ein Thema sein. Und nicht nur bei Tauchbasen, ich kenne das zum Beispiel auch beim Segelsport oder so, es ist für ganz viele Leute ganz normal, dass das natürlich ein Teil davon sein muss.
Ja, das Dekobier kennt ja jeder, ne? Nach dem Tauchen ein Dekobier und das soll den Tauchern auch vergönnt bleiben, das Dekobier.
Also für alle Nicht-Tauchenden, Deko ist die Dekompression.
Genau, also für alle Nicht-Tauchenden, sagen wir mal so, ich denke, das ist nicht anders als beim Radsport. Ne? Du fährst Downhill mit deinen Jungs und dann kommst du unten an und dann gehst du duschen und setzt dich dann vor deine Unterkunft und trinkst ein Bier. Und so ist es in ganz, ganz vielen Sportarten auch, gehört das irgendwie so dazu oder zu das Feierabendbier so. Und bei Tauchern ist ja gerade auch oft dieses Suchen nach geselligem Anschluss und dann bleibt man sehr lange sitzen und das kann manchmal auch dazu führen, dass es ein paar Bier zu viel werden. So. Und ich habe tatsächlich da so ein bisschen meine schlechten Erfahrungen, weil es dann auch so bei meiner, ich glaube mal, also der Krebs, den meine Mutter hatte, der war ein bisschen selber, das war das komplette Gegenteil von dieser Laune der Evolution bei Tim. Sondern das war halt tatsächlich zu viel geraucht, zu viel getrunken, nicht auf sich geachtet. Und deshalb bin ich bei dem Thema, vielleicht finden mich andere Taucher auch ein bisschen langweilig, weil ich gar keinen Alkohol trinke oder das auch so ein bisschen einfach aus unserer Basis so ein bisschen rausgewaschen habe. So, es gibt auch nach dem Tauchgang ein Bier. Aber wir wollen gar nicht, dass die Leute uns mit einer Bar verwechseln.
Nicht verpflichtend.
Nicht verpflichtend, genau. Man kann ein Bier trinken, man kann eine Cola trinken, man kann ein Wasser trinken. Aber mir fällt es nicht so schwer, mich zu öffnen. Wenn du auf die Basis kommst und jemand sagt, trink doch ein Bier mit. Und ich sage, nee, ich trinke keinen Alkohol. Und wenn die dann nochmal fragen oder so und ich sage dann, du, meine Mama war Alkoholikerin und ist, hat deshalb Krebs bekommen, ist deshalb gestorben, ich mag einfach keinen Alkohol trinken. Ja. Und ich sage das dann nett, ich sag dann, und dann denken die, wow, das vertraut er uns an. Ja, ich mache kein Geheimnis draus. Das ist was anderes. Also das ist, weißt du,
was ich... Ja, ich verstehe schon.
Also ich meine so, ich sag dir halt genau, wie es ist, damit du nicht mehr nachfragen brauchst. Ich habe mit Alkohol so mein Thema und ich möchte halt nicht mittwochs abends einen Gin Tonic trinken ohne Grund. Das heißt aber nicht, dass ich nicht, wenn wir zum Beispiel mal mit deiner Frau und meiner Frau bei einem schönen Sonnenuntergang da stehen, dass ich nicht sage, hey, jetzt ein Gin Tonic wäre cool, oder? Und dann trinken wir zu viert einen Gin Tonic. Das heißt es nicht. Aber ich für mich persönlich habe irgendwann die Entscheidung getroffen, ich möchte keine Bar sein, sondern eine Tauchschule und ich möchte ein Sporterlebnis und ein Naturerlebnis. Dafür möchte ich die Begeisterung einfach schüren und die Leute einfach damit catchen. Und das funktioniert wunderbar. Und es gibt diese Schattenseite, die gibt's bestimmt. Und die gab's vielleicht auch dann eine Zeit bei Ulla und Paul, wenn man so will, dass man einfach auch sagt, was ich meinte mit, das waren andere Zeiten. Ich durfte mit 14 alleine tauchen gehen und die Leute, die haben halt auch zwischen den Tauchgängen mal ein Bier getrunken. Oder abends Gitarre gespielt und eine Party gefeiert und sind am nächsten Morgen trotzdem tauchen gegangen. Und ich glaube, da hat sich aber nicht nur... Letzten ist nicht mal was Familieninternes oder Tauchbasisinternes, sondern ich glaube, unsere Gesellschaft drückt da gerade in eine andere Richtung. Man achtet mehr auf sich und ich glaube, das ist gar nicht mehr so groß Thema. Die Leute haben richtig Lust, am nächsten Tag einen guten Tag zu haben. Wenn ich unsere Touren zum Beispiel, wir machen ja auch Touren, die wir organisieren, woanders hin, da ist das, da gehen die Leute super früh ins Bett und sagen, ich will morgen fit sein, ich habe Bock auf Seelöwen und Interaktion und ich will klar im Kopf sein und so. Und das ist, glaube ich, gar nicht mehr so ein großes Thema wie früher.
Das beschreibt genau, wie es bei mir ist. Also ich trinke vielleicht an 2-3 Tagen im Jahr ein Gläschen Alkohol, wenn ich irgendwo auf eine Hochzeit angestoßen wird oder so. Und zwar aus genau dem Grund. Ich merke einfach, es tut mir gar nicht gut. Ne? Am nächsten Tag bin ich nicht derjenige, der ich eigentlich gerne wäre, sondern wenn ich zu viel trinke, wird mir übel. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe am nächsten Tag irgendwie nicht so Bock, hängen so in den Seilen. Alter, das ist ein Tag in meinem Leben. Ja, ja. Also das ist doch nicht wert, dafür am Abend ein bisschen tipsy zu sein.
Nee, mir gibt es auch gar nichts. Ja. Also ich trinke jetzt schon auch bei einem Weltmeisterschaftsfinale wahrscheinlich ein alkoholfreies Bier trinken.
Ja, da bin ich sofort mit am Start. Genau. Sehr schön. Sag mal, wie ist das für euch, das Leben auf dieser Tauchbasis? Also das sozusagen... das so verbunden ist, ich meine, du kennst das ja gar nicht anders, du bist ja auch so groß geworden, aber viele andere haben es ja so, die haben irgendwo ihr Zuhause, dann haben sie irgendwo ihren Arbeitsplatz und es ist immer eine räumliche Trennung da. Man kann auch einfach mal sagen, ich bin jetzt einfach mal zu Hause und da kommt nichts irgendwie von außen an mich ran, was ich nicht ranlasse. Ich weiß noch nicht bei euch, aber es muss ja ein komplett anderes Lebensgefühl sein.
Man lebt ein bisschen im Schaufenster natürlich. Ne? Man läuft halt über den Hof mit Gästen und geht in seinen abgetrennten privaten Bereich. Vielleicht ist es so, dass es im Moment auch so in der Familie so halb-halb ist. Der eine oder andere wird sich auch mal wünschen, mehr Abstand zum Betrieb zu haben. Aber ich habe jetzt zum Beispiel wieder, ich sehe ja immer gerne die positiven Sachen. Und ich habe jetzt gerade wieder ganz frisch ein Tritonshorn in der Bucht. Tritonshorn ist die größte Mittelmeerschnecke mit einem Gehäuse. Gibt es auch in anderen Meeren, aber die ist vom Aussterben bedroht. Und dass wir dort leben und so flexibel und spontan sein können, hat uns jetzt ermöglicht, dass wir in 5 Tagen in Folge, nach Feierabend, haben Julia, Tim, mal ein Mitarbeiter, mal der andere Mitarbeiter, haben wir gesagt, hey, wir tauchen hin, wir gucken, ob es noch da ist, machen Bilder. Und jedes Jahr entwickelt sich irgendwas und ich verstehe irgendwas mehr, was ich noch nicht so die Zusammenhänge hundertprozentig verstanden habe. Und diese 5 Tage wären, wenn wir woanders wohnen würden, nicht möglich gewesen. Dann raffst du dich nicht nochmal auf und sagst, komm, ich nehme schnell ein Gerät, wir ziehen es an, wir gehen raus, wir schauen uns die Schnecke nochmal an. Und es ermöglicht dir auch, mit diesem Ort so komplett verbunden zu bleiben, mit der Bucht. Und du gehst halt nicht morgens mal eben eine Runde schwimmen, wenn du nicht da wohnst. Oder wie jetzt in dem Fall, ja, es war für mich jetzt eine super faszinierende Geschichte. Ich habe Verhalten verstanden von einem Tier, was Taucher, die mehrere tausend Tauchgänge haben, vielleicht 3-mal in ihrem Leben im Mittelmeer sehen, weil es vom Aussterben bedroht ist. Und das sind die Vorteile, ne? Wie wir leben, dass wir mit der Kaffeetasse morgens auf unsere eigene Bucht schauen. Das hat ja keinen Preis. Ne? Also das ist unglaublich.
Unbezahlbar.
Ja. Natürlich kann es dir passieren, dass am ersten Weihnachtsfeiertag ein alter Bekannter, wir haben geschlossen, wir haben gar keine Saison und es kommt ein alter Bekannter meiner Eltern die Treppe runter und sagt, hallo, ich bin mal wieder in Kadaqués. Und dann denke ich mir, und du hast nichts Besseres zu tun, als am ersten Weihnachtsfeiertag hallo zu sagen, wofür gibt es heutzutage Handys? Ja. Ein WhatsApp oder irgendwie, und man fragt mal kurz, hey, passt es euch? Und das sind halt die Nachteile, ne? Ja. Und die spüren beides. Also ganz klar. Ja. Ich weiß nicht, ob du darauf hinausgezielt hast, so ja, bei der Frage.
Ich wusste nicht genau, wo es hinführen würde, die Antwort. Okay. Ich habe mich einfach gefragt, wie das ist. Weil, also ich sehe natürlich die Riesenvorteile, quasi da zu leben, wo andere den Urlaub hinmachen und so. Und gleichzeitig denke ich mir so, boah, aber die Privatsphäre ist wahrscheinlich stark eingeschränkt. Und wie zieht man überhaupt noch eine Grenze zwischen Arbeit und Privatleben?
Ja. Beides hat Vor- und Nachteile.
Ja.
Und ich glaube, man muss den Weg finden, der für einen funktioniert. Es gibt mir auch die Möglichkeit, kurz den Kompressor auszumachen, keine Flaschen mehr zu füllen, mich zum Essen hinzusetzen, mit der Familie zu essen, halbe Stunde wieder hochzugehen, weiterzufüllen. Würde die Familie woanders wohnen, wäre ich beim Essen raus gewesen.
Ja.
Es ist anstrengend, aber es ist auch nicht alles schlecht.
Ja. 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 Klar, lass uns mal einen kleinen Zukunftsausblick geben. Wir haben nämlich noch eine Überraschung im Ärmel, einen Joker, den wir jetzt rausziehen. Und zwar ist das eine Überraschung für euch da draußen, die sich das Ganze jetzt anhören und sagen, das klingt nach einem tollen Ort und irgendwie hat mich Klaas für das Tauchen auch begeistert und vielleicht auch für das Tauchen im Mittelmeer. Wir planen ein Community-Event für die Helden der Meere-Community. Und zwar werde ich im nächsten Jahr 2027 vom 19. bis zum 26. Juni nach Kadaqués kommen.
Kadaqués.
Und dort für eine Woche mit euch tauchen gehen. Und es gibt gute 20 Plätze, die für euch freigehalten sind, bei der wir sagen, ey, die Helden der Meere Community ist herzlich mit eingeladen. Wir machen eine Woche sowohl für Taucher und Taucherinnen, die das Ganze schon beherrschen und sagen, ja geil, ich habe da Lust, diese Region zu erkunden, auch Herausforderinnen, deren Tauchgänge zu machen. Aber auch für Anfänger und Anfängerinnen, die noch überhaupt gar keine Erfahrung gemacht haben und sagen, ey, ich würde in der Zeit ganz gerne meinen ersten Tauchschein machen und das Ganze mal kennenlernen. Und ja, vielleicht, Klaas, gibst du uns nochmal so ein, zwei kleine Blitzlichter, was die Leute erwartet, wenn die in dieser Woche dabei sein wollen.
Sehr, sehr gerne. Also für die, die tauchen lernen wollen und das vorhatten und einfach sagen, okay, das ist die Gelegenheit, ich möchte jetzt mal meinen Tauchschein machen, die haben beste Bedingungen zu starten, weil wir zwei wunderschöne Hausriffe vor der Tür haben, super Tauchlehrerteam und die können halt wunderbar ganz entspannt ihre ersten Schritte gehen. Und die vielleicht Captain Chris schon mal gehört haben, auf dem Schirm hatten oder sich jetzt damit beschäftigen, für die machen wir halt parallel ein super Programm mit fortgeschrittenen Tauchgängen, mit Barracudas, Zackenbarschen, wunderschönen Gorgonienlandschaften. Und darum werden wir dann natürlich auch so im Helden der Meere Stil einfach interessante Vorträge und interessante Gäste da haben. Ein schönes Projekt mit euch dann zusammen weiterführen, was eine Biologin bei uns in der Bucht gestartet hat. Das ist ein Einpflanzen des Beifangs der Fischer vor Ort von Leder, Korallen und Gorgonien, die nicht alle eine Chance haben zu überleben, aber es gibt eine Chance, wenn man sie rechtzeitig wieder mit einem bestimmten System unter Wasser bringt und dort quasi restauriert. Ja, und da könnt ihr Pate von einer Gorgonie werden und lasst euch überraschen.
Wenn du sagst, ihr habt ein tolles Team, wir werden aber schon auch mit euch tauchen gehen, oder?
Ja, natürlich.
Gott sei Dank.
Natürlich.
Nicht, dass du uns nur vom Boot aus zuwinkst.
Nein. Ihr werdet auf jeden Fall mit Julia und mir tauchen gehen und wahrscheinlich mit mir tatsächlich am meisten.
Sehr schön. Ja. Und genau das soll auch diese Helden der Meere Community Events ausmachen. Ihr könnt wunderbare Tauchtrips an ganz viele unterschiedliche Orte machen. Es gibt immer mal wieder Menschen, die ich hier im Podcast kennenlerne und tatsächlich bis zu diesem Gespräch, ich glaube, seit einem Jahr oder so sind wir schon in Kontakt und es sollte die ganze Zeit nicht sein. Du bist schon mal krank geworden und also es hat sich eine ganze Weile gezogen, aber in der Zeit habe ich irgendwie ein Gefühl für euch auch bekommen. Und genau wie bei den Frautauchkursen mit Lukas oder bei der Flottille mit Uwe und Tim und so, das sind dann für mich Leute, wo ich sage, okay, cool, so durch diesen Helden der Meere-Kosmos habe ich die irgendwie kennengelernt und habe so das Gefühl, da passt der Vibe auf so eine Art und Weise, dass das ein einfach, dass ich sage, ich habe Lust, genau mit diesen Leuten eine Woche ihre Welt kennenzulernen, ihre Perspektive aufs Meer kennenzulernen und mal da selber mit abzutauchen. Und in dem Fall ist es wortwörtlich mit abzutauchen. Und deswegen freue ich mich riesig darüber, dass jetzt aus dieser Idee, die schon 2025 entstanden ist, jetzt endlich Nägel mit Köpfen werden und wir das 2027 machen können. Schaut mal in den Shownotes oder alternativ auf der Helden der Meere Website vorbei. Dort könnt ihr unter Community Events auf jeden Fall auch nochmal einen Link finden. Und dann könnt ihr euch das Ganze buchen. Das ist auch ein Gesamtpaket. Das heißt, Klaas und Julia werden sich um die Apartments kümmern. Also ihr, wenn ihr das einmal bucht, dann ist eigentlich alles schon mit organisiert. Und ja, das spezielle Helden der Meere-Programm wurde schon angesprochen. Es wird auf jeden Fall, kann ich mal jetzt schon mal sagen, Live-Podcast geben und natürlich auch noch ein paar offene Programmpunkte. Aber wir werden uns was einfallen lassen, dass es wirklich eine unvergessliche Woche wird. Und ich freue mich auf euch.
Auf jeden Fall.
Klaas, lass uns in die letzte Kategorie springen.
Ebbe oder Flut?
Tauchen, Hobby oder Beruf?
Lebensinhalt.
Fisch oder vegan?
Auch da mache ich es davon abhängig, wo ich bin. Tendenziell am Meer auch gerne mal einen unter ökologisch guten Gesichtspunkten gefangener Fisch. Mhm. Ja, aber ich würde jetzt nicht irgendwo in der Berghütte Fisch bestellen. Mhm.
Flasche oder Apnoe?
Gute Frage. Ich glaube für mich Flasche, weil ich auch Tiere sehr gerne lange beobachte und versuche, das Verhalten zu verstehen. Andererseits reizt mich auch dieses puristische am Apnoe. Ich habe selber auch gerne Apnoe getaucht und diese Möglichkeit, mit sehr wenig und nur mit einem Atemzug unter Wasser zu sein, ist auch faszinierend. Ich bin halt auf einer Tauchbasis groß geworden und deshalb war das nie ein Thema. Wäre ich nochmal 20 und müsste mich entscheiden, könnte es auch sein, dass ich ein Freitaucher werde. Deshalb ist das eine gute Frage für mich. Ja.
Möglichst tief oder eher weit oben tauchen?
Unterschiedlich. Tatsächlich filme ich sehr, sehr gerne und das Licht ist meistens sehr gut, wenn du gutes Sonnenlicht auch hast und sehr viel natürliches Licht. Bin sehr gerne in den flacheren Bereichen und wenn man aber selber Licht mitbringt, ab einer gewissen Tiefe, wo du dieses Tageslicht schwindet, macht Filmen ab einer gewissen Tiefe auch wieder mehr Spaß. Also diese Zwischentiefe ist nichts für mich. Ich bin entweder gerne flach oder gerne tief, aber beides.
Was heißt denn für dich tief?
Alles ab 40 Meter.
Okay. Einen wirklich guten Tauchlehrer macht aus, dass
er Probleme erkennt, bevor sie entstehen.
Einen wirklich guten Tauchguide macht aus, dass
auch, dass er Probleme erkennt, bevor sie entstehen. Denn dann muss er sich natürlich im Biotop auskennen und muss seinen Gast verstehen und verstehen, was er möchte und ihm dementsprechend den Tauchgang so gestalten, dass der Gast glücklich rausgeht und das möglichst bekommt, was er sich davon versprochen hat, wohl wissend, dass wir nicht in einem Zoo sind. Ne? Ich sage auch immer manchmal ganz gerne zu den Leuten, wir haben nichts Besseres zu tun, als euch heute glücklich zu machen. Und das ist wirklich unser Tagesziel. Und wenn uns das nicht gelingt, dann kann es auch sein, dass ihr das an euren eigenen Standards liegt und nicht an unseren. Also muss man sich auch immer mal selbst hinterfragen, was man für Erwartungshaltungen mitbringt. Ne?
Verstehe.
Gute Fragen.
Bist du eher, oder fragen wir so, bist du lieber Tauchlehrer oder Tauchguide?
Auch eine sehr gute Frage.
Ich klopfe mir mal selber auf die Schulter.
Am liebsten bilde ich Leute weiter aus, die schon tauchen können und bringe denen einfach noch mal mehr bei und bringe die dann aber auch schon mit den Fertigkeiten, die sie schon haben, dass sie gut tarieren können, dass sie wissen, wo sie sind, einfach so eine Confidence haben, wo bin ich gerade, also mit sich selbst gut zurechtkommen und dann den nächsten Schritt beizubringen und auch denen die kleinen Tricks unter Wasser, wie finde ich was, wie erschließe ich mir was und so, das macht mir unheimlich viel Spaß. Also ich bilde sehr gerne Tauchlehrer aus zum Beispiel. Aber ich mag das habe ich letztens noch mit Julia besprochen, kein Tag ist wie der andere auf einer Tauchbasis. Und das ist eine Sache, die ich sehr schätze. Deshalb würde ich würde nicht gerne das ganze Jahr nur guiden und keine Einsteigerkurse geben. Ich finde gerade die Abwechslung. Heute habe ich einen Beginner, morgen habe ich eine Tauchkundin, die 2000 Tauchgänge hat und überall getaucht ist und so ein bisschen, ja, ich mache mal Mittelmeer und die zu begeistern und am nächsten Tag habe ich wieder was anderes. Also die Abwechslung liebe ich auch. Mhm. Deshalb ist es schwer zu sagen, tatsächlich. Mhm. Möchtest du eine klare Aussage?
Idealerweise nagel ich dich jetzt auf was fest.
Ja, dann bin ich lieber Tauchlehrer.
Okay. Gibt es etwas, was du gerne heute noch genauso machen oder erleben würdest wie dein Vater Paul vor 50 Jahren?
Ja, ich mache das auch manchmal. Ich würde gerne irgendwo reinfallen und wissen, da war noch niemand. Und einen Platz neu zu entdecken und wirklich zu sagen, das wird von uns oder mir erschlossen, das ist natürlich irgendwie toll. Und so wie meine Eltern damals dann mit dem Naturschutzgebiet, mit den Basen, die es gab, an einen Tisch geholt wurden und festgelegt haben, welche Tauchspots kriegen eine Boje, was ist jetzt eigentlich ein Tauchspot und warum. So, und jetzt ist es quasi so vorgegeben, ne? Die Tauchbasen fahren immer die gleichen Spots an und ich mache es gern mal, dass ich einfach irgendwo reinfalle und schaue, wie ist es da eigentlich, weil das Naturschutzgebiet ist natürlich riesig und es entwickelt sich alles irgendwie weiter und du kannst nicht sagen, wenn du 30 Jahre irgendwo nicht warst, kann es sein, dass du da hinkommst und sagst, wow, wie schön hat sich denn diese Wand bitte erholt, und das sich beizubehalten, auch immer mal wieder zu erforschen. Da hätte ich gerne mehr Zeit für und natürlich wäre ich super gerne in den Anfängen des Tauchsports ein Pionier gewesen, der mehr als die Technik faszinieren mich die Orte. Mhm. Ne? Aber dass man wirklich so wie Jacques Cousteau die Sea of Cortez erschließt, mhm, oder die ersten Filme darüber macht oder so. Und mein Vater hat das halt am Cap de Creus auch gemacht. Er hat halt Tauchgänge gemacht, hat gesagt, das ist ein guter Tauchgang. Die Runde, die können wir mit Gästen machen. Und hat sich das halt erschlossen und wir schließen jetzt nichts mehr. Also 2026, mhm, überall wo du hintrittst, da hat schon jemand gestanden. Das ist halt einfach so damit, das müssen wir akzeptieren.
Ja. Wenn ich meinen Eltern nochmal eine Frage stellen könnte, wäre das?
Wow. Kann ich nicht beantworten gerade.
Okay.
Also ich würde sie lieber einfach noch einmal in den Arm nehmen. Mhm. Das würde reichen. Ich müsste keine Antworten kriegen.
Mhm. Ja. Mhm. Etwas, das ich vom Ozean gelernt habe, ist?
Dass sich Dinge schnell ändern können. Auch vom Wetter her, von den Bedingungen her, dass man wachsam bleiben muss. Das ist im Leben auch so. Dinge können sich schnell ändern.
Mein größter Erfolg ist das?
Mein größter Erfolg ist meine Familie.
Da gibt es immer diese Folgefrage, ich weiß nicht so genau, ob sie passt, aber ich probiere es mal. Den konnte ich erreichen in dem?
Ja, wenn ich Gespräche führe mit meinen Kindern und sehe, wie die sich gerade entwickeln und wie die kommen, also diese Offenheit, dieses Umfeld zu schaffen für Transparenz, für Ehrlichkeit, für Vertrauen. Auch wenn ich teilweise auf andere Familien schaue, die sich auseinandergelebt haben oder keine guten Beziehungen zu ihren Kindern haben, so, und ich schaue mir unsere an und man kann nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass es immer so bleibt, aber ich habe überhaupt kein Anzeichen dafür, dass ich mich nicht mit meinen Kindern exzellent verstehen werde in der Zukunft. Mhm. Und dieses Umfeld trotz viel drumherum und Tourismus und vielleicht auch nicht ganz einfacher Aufgabe so im Beruf und so, das sich zu erhalten, das ist der größte Erfolg, dass wir vier zusammenstehen.
Mhm. Ja, finde ich schön. Abtauchen oder auftauchen?
Abtauchen.
Wir sind ganz schön
lange tief unten bleiben.
Wir sind ganz schön tief abgetaucht. Ja, ja. Wir sind lange unten geblieben. Und wir hatten echt krassen Tiefgang drin. Vielen lieben Dank, Klaas, dass du da so offen gesprochen hast und uns mitgenommen hast. Mich hat das Gespräch sehr berührt. Aber jetzt ist es Zeit, wieder aufzutauchen. Ich glaube, wir sollten einen langen Deko-Stopp einlegen, damit wir das hier gut verdauen können. Und dann freue ich mich darauf, wenn wir nächstes Jahr ziemlich genau um diese Zeit dann uns bei dir wieder treffen,
ja,
und zusammen tauchen gehen. Vielen Dank, dass du da warst.
Da freue ich mich auch drauf. Gerne.
Das war Klaas Bräutigam und eine ganz schön intensive Folge. Das, was er da erzählt hat, ging mir echt nahe und ich finde es so beeindruckend, dass diese Familie es geschafft hat, positiv zu bleiben. Und eine Sache, die bei mir irgendwie hängen geblieben ist, ist, dass er gesagt hat, machen wir irgendwann, gibt es bei ihnen in der Familie einfach nicht mehr. Das Leben ist zu kurz, um Chancen nicht zu ergreifen und Dinge, die ihnen wirklich wichtig sind, die werden nicht auch später verschoben, sondern die werden jetzt gemacht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich für mich mitnehme, das Leben im Hier und Jetzt zu genießen und Dinge, die mir wirklich wichtig sind, nicht auf die lange Bank zu schieben. Außerdem hat Klaas mich natürlich extrem begeistert für das Tauchen und auch neugierig gemacht, wie wird's unter Wasser aussehen am Cap de Creus. Und vielleicht kann ich ja mit meinen alten Mittelmeervorurteilen aufräumen. Ich freue mich riesig, dass es genau dafür jetzt auch schon einen festen Termin gibt, nämlich den 19. bis 26. Juni 2027. Wie gesagt, es gibt gute 20 Plätze, die zur Verfügung stehen für alle Skill-Level, ob ihr komplett am Anfang eurer Tauchkarriere steht. Natürlich gibt's am Ende dann auch ein Zertifikat, sodass ihr auch an anderen Orten die Unterwasserwelt erkunden könnt. Aber genauso auch für Fortgeschrittene, die einfach Bock haben, in einem total genialen Gebiet auf Erkundungstour zu gehen. Apartments und Co. sind mit drin und ich bin mir sicher, ihr werdet dort nicht nur unter Wasser, sondern auch in unserem speziell dafür angelegten Helden der Meere-Programm viele coole Momente erleben und ich freue mich schon darauf, euch dort zu treffen und gemeinsam abzutauchen. Falls ihr jetzt noch Lust habt auf eine weitere Folge, die richtig Lust aufs Tauchen macht, dann schaut doch mal in den August 2024. Da gab es Folge Nummer 95, Taucher aus Leidenschaft mit Florian Weiß. Die hat mir richtig Spaß gemacht, weil Flo seine Geschichten einfach unfassbar packend erzählen kann. Ich hoffe, diese Folge hat dir viel Freude bereitet, dich inspiriert und begeistert. Denn das ist genau das, was ich mit diesem Podcast tun möchte. Ich bin ja Moderator und Speaker, moderiere unter anderem diesen Podcast, aber auch alle möglichen Veranstaltungen, halte aber auch ganz viele Vorträge an Unternehmen, bei Veranstaltungen, aber auch viel an Schulen, wo ich genau das versuche, Menschen für die Meere zu begeistern. Mein Vortrag, der heißt ebenfalls Helden der Meere und mir geht es darum, anhand von Geschichten deutlich zu machen, dass jeder und jede von uns zu einem Helden der Meere werden kann. Und dass das gar nicht so schwer, wie viele denken, denn auch wenn dieser Weg zugegebenermaßen relativ lang ist, fängt er doch mit kleinen Schritten an. Und die kann natürlich jeder und jede von uns gehen. Warum erzähle ich das? Ich freue mich natürlich, als Speaker und als Moderator an verschiedensten Stellen auftreten zu können. Dementsprechend wollte ich das hier einfach mal anbringen und vielleicht ist das ja genau etwas für euer Unternehmen, für die Schule eurer Kinder oder ähnliches. Und wenn sich das spannend anhört, dann nicht zögern, sondern mich gerne kontaktieren. Dann kann man mal absprechen, was genau ihr vorhabt, wie ich dazu beitragen kann. Und dann freue ich mich natürlich, vorbeizukommen und euer Event mitzugestalten. Und mit dieser Idee verabschiede ich mich. Wo wir uns auf jeden Fall wieder hören, ist in 14 Tagen bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.